Stell dir vor, du hältst ein Dokument in den Händen, das das eigentlich seit Jahrtausenden als das absolute Fundament unserer Geschichtsschreibung gilt. Also ein Text, auf dem wirklich komplette Zivilisationen, Rechtssysteme und, naja, das Weltbild von Milliarden Menschen aufbauen. Du gehst dabei ganz selbstverständlich davon aus, dass das, was dort steht, ein realer historischer Bericht ist. Und plötzlich flüstert dir die moderne Wissenschaft sozusagen ins Ohr, dass das überhaupt keine echte Geschichte ist.
Sondern eben Literatur.
Genau. Dass es in Wahrheit ein brillant konstruiertes literarisches Gedicht ist. Oder, und das ist noch viel radikaler, dass es das clever getarnte Plagiat einer uralten politischen Propagandamaschine ist.
Was natürlich ein ziemlicher Schock ist.
Absolut. Wenn so etwas passiert, dann verschwimmt die Grenze zwischen echter Vergangenheit und literarischer Fiktion komplett. Und genau an diesem Punkt der, ich nenne es mal, massiven intellektuellen Reibung setzen wir heute an.
Es ist tatsächlich ein absolutes Minenfeld, in das wir uns da heute begeben. Wir operieren hier exakt auf dieser tektonischen Verwerfungslinie zwischen Theologie, knallharter Geschichtswissenschaft und literarischer Analyse.
Ja, das wird spannend.
Wenn man an den Grundfesten dieser alten Texte rüttelt, dann rüttelt man halt zwangsläufig auch an der Art und Weise, wie wir unsere eigene Realität begreifen.
Und um uns durch dieses Minenfeld zu navigieren, nutzen wir heute eine ganz spezifische Linse. Unsere Quelle für diese Analyse, also unseren heutigen Tauchgang, sind die Vorlesungsnotizen des Gelehrten Robert Vannoy zur alttestamentlichen Geschichte.
Eine sehr detaillierte und wichtige Quelle, ja?
Unsere Mission für diese Entdeckungsreise ist eigentlich simpel, aber tiefgreifend. Wir wollen verstehen, wie antike Ursprungsgeschichten vom biblischen Genesis-Bericht bis hin zu den babylonischen Schöpfungsmythen auf dem akademischen Seziertisch landen. Und wir wollen entschlüsseln, warum diese scheinbar elitären Debatten über alte Papiere und Tontafeln direkte Auswirkungen darauf haben, wie wir, du und ich, Wahrheit heute konstruieren. Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Wir starten direkt mit einem der größten akademischen Streitpunkte überhaupt, der sogenannten Literary Framework Hypothesis.
Ja, dieser Begriff klingt im ersten Moment etwas sperrig, aber der Mechanismus dahinter ist wirklich faszinierend. Die Hypothese zielt direkt auf diese berühmten 6 Schöpfungstage in Genesis 1 ab.
Also die Tage, an denen Licht, Wasser und so weiter erschaffen wurden.
Genau. Die These besagt im Kern, dass diese Tage gar keine chronologischen, aufeinanderfolgenden 24-Stunden-Perioden sind. Verfechter dieser Theorie argumentieren, dass der Autor hier ein rein literarisches Stilmittel, einen sogenannten metaphorischen Rahmen gewählt hat.
Okay, er wollte also gar kein historisches Protokoll schreiben.
Richtig. Er wollte die Erschaffung der Welt nicht wie ein Historiker mit der Stoppuhr protokollieren, sondern sie konzeptionell und elegant strukturieren.
Weißt du, wenn ich mir die Struktur von Genesis 1 ansehe, macht das aus einer rein literarischen Perspektive ja sogar total Sinn. Da gibt es diese extrem auffällige Symmetrie.
Oh ja, die ist nicht zu übersehen.
Die ersten 3 Tage schaffen quasi die Lebensräume, oder? Also das Licht, den Himmel, die Meere und schließlich das trockene Land. Und die Tage 4 bis 6 füllen exakt diese Räume in exakt derselben Reihenfolge aus.
Die Himmelskörper für das Licht, Vögel und Fische für Himmel und Meer und am Ende die Landtiere und der Mensch für das Festland.
Ja, das wirkt fast schon zu perfekt orchestriert, um eine zufällige historische Abfolge zu sein. Das schreit doch förmlich nach Literatur.
Das könnte man denken, aber Robert Vannoy, auf dessen Analysen wir uns heute stützen, lehnt genau das vehement ab.
Echt? Warum?
Und zwar mit bemerkenswerter Schärfe. Vannoy bringt hier gewichtige Gegenargumente ins Feld. Sein erster Punkt setzt direkt am Text selbst an. Er argumentiert, dass Genesis 1 uns intern nicht den allergeringsten Hinweis darauf liefert, dass es sich hier um eine literarische Metapher handeln soll.
Also der Text sagt nicht, Achtung, das ist jetzt ein Gedicht.
Genau. Der Text präsentiert sich in seiner gesamten Grammatik, seinem Aufbau und seinem Tonfall als eine nüchterne, historische Beschreibung von ganz realen Zeiträumen. Vannoy warnt eindringlich davor, dass wir hier einen gefährlichen Dominoeffekt auslösen.
Ah, das sehe ich. Wenn er argumentiert, dass dieser Ansatz zu viel Spielraum lässt, meint er damit doch im Grunde so eine hermeneutische Rutschbahn, oder?
Exakt.
Wenn wir anfangen, bei einem Text, der sich glasklar als historische Prosa präsentiert, die Chronologie einfach zu einem poetischen Stilmittel umzudeuten, wo ziehen wir dann jemals die Grenze?
Das ist genau der Punkt.
Das würde ja bedeuten, dass wir bei jedem gut strukturierten historischen Bericht der Antike plötzlich sagen könnten, ah, schau mal, da ist ein symmetrischer Spannungsbogen drin, also ist das Ganze nur Fiktion. Die tatsächliche Historizität würde sich quasi komplett in Luft auflösen.
Du entziehst dem Text den Boden der Realität. Und das führt uns zu Venois zweitem und vielleicht stärksten Argument, dem sogenannten Exodus 20 Problem.
Okay, was hat Exodus jetzt mit Genesis zu tun?
In Exodus 20, also bei der Verkündung der 10 Gebote, wird dem Menschen ein ganz konkreter Rhythmus für sein Leben vorgegeben. 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag sollst du ruhen.
Der Sabbat, ja.
Genau. Und die Begründung, die der Text dort liefert, ist der entscheidende Punkt. Der Mensch soll diesen Rhythmus leben, weil er eine direkte Nachahmung von Gottes tatsächlichem, realen Schöpfungswerk ist.
Warte mal, wenn Genesis 1 aber laut der Literary Framework Hypothesis nur ein literarisches Konstrukt ist,
dann haben wir ein Problem.
Dann würde das ja bedeuten, dass das 4. Gebot auf einer kompletten Illusion aufbaut. Der Mensch ahmt in seinem realen Lebensrhythmus dann gar nicht Gottes historische Realität nach.
Nein, überhaupt nicht.
Er ahmt lediglich die clevere, poetische Schablone eines antiken Autors nach. Das verschiebt ja die komplette theologische Basis von einer göttlichen, physischen Realität hin zu einer rein menschlichen Fiktion.
Und genau diese Verschiebung ist für Venoy absolut inakzeptabel. Die moralische und praktische Handlungsanweisung in Exodus verliert ihre Verankerung in der historischen Wirklichkeit, wenn die Genesis nur Poesie ist.
Da muss ich jetzt aber mal kritisch reingerätschen.
Gerne.
Nur weil wir in einem Text eine hochgradig poetische oder symmetrische Struktur entdecken, heißt das doch nicht automatisch, dass die Ereignisse dahinter nie so stattgefunden haben.
Wie meinst du das?
Die Realität selbst ist doch oft extrem symmetrisch. Wenn jemand heute eine Biografie schreibt und die Lebensereignisse einer Person in 3 thematische Akte unterteilt, die perfekt aufeinander aufbauen, dann macht diese clevere literarische Struktur die Biografie ja nicht automatisch zu einem erfundenen Roman.
Das stimmt.
Könnte Gott nicht tatsächlich in einem derart geordneten, symmetrischen Muster gehandelt haben?
Das ist ein hervorragender Einwand, wirklich. Und genau an diesem Punkt liefert der Gelehrte Robert Newman in seinem Buch The Genesis Debate aus dem Jahr 1986 eine extrem wichtige Nuance.
Was sagt er dazu?
Newman blickt auf exakt dieselben Texte und sagt, ja, dieses literarische Muster in Genesis 1 ist zweifellos vorhanden. Wir sehen ganz klar diese 2 Dreiergruppen von Tagen, die parallel verlaufen und grandios auf den 7. Tag als ultimativen Höhepunkt zulaufen.
Also sagt Newman eigentlich, dass beide Seiten teilweise recht haben?
Gewissermaßen ja. Newman argumentiert, dass das bloße Entdecken eines literarischen Musters eben nicht bedeutet, dass es nicht der historischen Realität entspricht. Gott könnte seine kreative Aktivität in der physischen Welt durchaus exakt so geordnet haben, dass sie dieses Muster widerspiegelt.
Ah, die Struktur im Text wäre dann einfach ein getreues Abbild der Struktur in der Realität.
Ganz genau. Newmans Kritik richtet sich ausschließlich dagegen, Genesis 1 nur als literarisches Mittel abzutun, um damit die unangenehme Diskussion über die echte historische Abfolge der Ereignisse bequem vom Tisch zu wischen.
Okay, verstehe. Wenn wir also schon beim Text darüber streiten, ob eine scheinbar historische Abfolge in Wirklichkeit nur eine Illusion der Grammatik ist, dann müssen wir jetzt zwingend auch über die physische Welt selbst sprechen.
Oh ja, jetzt wird's philosophisch.
Was passiert eigentlich, wenn Gelehrte behaupten, nicht nur der Text, sondern die physische Erde selbst sei eine chronologische Illusion? Hier wird es wirklich interessant.
Wir betreten jetzt das Terrain der absoluten intellektuellen Drahtseilakte, die Theorie der erschaffenen Vergangenheit oder auch Illusion des Alters genannt.
Das Konzept lässt sich, glaube ich, am besten mit der Logik eines modernen Videospiels erklären.
Ein guter Vergleich, ja.
Stell dir vor, du startest ein gigantisches Open-World-Spiel. Dein Charakter spawnt aus dem absoluten Nichts in einer atemberaubenden, komplett fertiggestellten Welt. Du siehst uralte, verwitterte Burgruinen, tiefe Canyons, die scheinbar über Jahrtausende von Flüssen in den Fels gewaschen wurden.
Mhm.
Du triffst NPCs, die dir detaillierte Hintergrundgeschichten von großen Kriegen erzählen, die vor Jahrhunderten getobt haben. Die Welt hat eine komplette in sich geschlossene Lore, also ein eingebautes Alter.
Aber alles ist brandneu.
Genau. Die Wahrheit ist, all diese scheinbare Historie wurde exakt in dem Mikromoment erschaffen, als du auf Start gedrückt hast. Und die Theorie der Illusion des Alters wendet exakt diese Logik auf unser echtes Universum an.
Richtig.
Die Idee, dass Gott die Erde komplett fertig, also mature, erschaffen hat, mit Fossilien von Dinosauriern im Boden, die nie gelebt haben, und mit dem Licht von fernen Galaxien, das quasi bereits auf halbem Weg zur Erde war.
Das ist eine sehr treffende Analogie, denn sie verdeutlicht die Mechanismen dieser Theorie wirklich perfekt. Und was faszinierend ist, diese Idee der erschaffenen Vergangenheit wurde historisch gesehen nicht nur auf Geologie oder Astrophysik angewandt.
Ach nein.
Nein. Van Noy zitiert in seinen Aufzeichnungen aus einem Buch von Andrew Dixon White mit dem Titel The Warfare of Science and Christianity. White berichtet dort von einem Historiker aus der Vergangenheit, der allen Ernstes behauptete, selbst die altägyptische Zivilisation habe keine langsame evolutionäre Entwicklungsphase durchlaufen.
Moment, also keine Pharaonen, die Pyramiden gebaut haben.
Keine mühsamen Jahrhunderte, in denen Landwirtschaft oder monumentale Architektur schrittweise entwickelt wurden. Nein, diese gesamte Zivilisation sei von Gott quasi komplett vor Ort erschaffen worden.
Wahnsinn.
Als voll funktionsfähige, hochkomplexe Gesellschaft direkt aus dem Nichts.
Das ist ja völlig absurd. Ich meine, wenn Gott eine fertige Zivilisation einfach so aus dem Boden stampft, inklusive archäologischer Schichten, die eine erfundene Vergangenheit suggerieren, dann stehen wir doch vor einer kompletten erkenntnistheoretischen Sackgasse.
Absolut.
Wenn wir diese Logik akzeptieren, also dass Gott eine Illusion von Millionen von Jahren geologischer und historischer Entwicklung simuliert hat, dann gibt es keinen einzigen logischen Grund, warum das Universum nicht auch erst vor genau 5 Minuten erschaffen worden sein könnte.
Die sogenannte Last Thursday-Hypothese.
Ja. Inklusive meiner Erinnerung daran, was ich heute zum Frühstück gegessen habe, und inklusive der Kleidung, die ich gerade trage. Alles könnte ein perfekt inszenierter Spawn-Moment vor 5 Minuten gewesen sein.
Das wirft eine wichtige Frage auf, nämlich wie wir unter solchen extremen Voraussetzungen überhaupt noch Wissenschaft betreiben können.
Gar nicht.
Und das ist genau der Grund, warum Robert Van Noy diese Theorie der Illusion des Alters vehement ablehnt. Er sagt, um deinen Gedanken von eben aufzugreifen, diese Theorie beweist schlichtweg zu viel.
Ja, sie bricht zusammen.
Wenn man sie zulässt, gleitet alles sofort in völligen intellektuellen Unsinn ab. Man kann nichts mehr verlässlich wissen oder erforschen, außer dass man scheinbar genau in diesem einen Mikromoment existiert.
Außerdem hat es ja eine massive, fast schon düstere theologische Implikation. Ich meine, wenn Fossilien im Boden liegen von Tieren, die nie einen einzigen Atemzug getan haben, dann reden wir hier über einen Gott, der eine gigantische, universale Täuschung inszeniert hat.
Eine Art kosmischen Betrüger, ja.
Eine kosmische Kulisse, nur um uns Forscher und Historiker gezielt in die Irre zu führen.
Richtig. Van Noy fragt hier völlig pragmatisch nach dem Warum. Was wäre der theologische oder logische Sinn dahinter, ein Universum zu erschaffen, das eine detaillierte Geschichte suggeriert, die niemals stattgefunden hat?
Es ergibt keinen Sinn.
Deshalb verwirft er dieses Konzept vollständig. Für ihn und für viele andere Gelehrte muss gelten, die Geschichte der Erde und der Menschheit ist real, wir können ihr empirisch auf den Grund gehen und der Genesis-Bericht erhebt den Anspruch, reale historische Ereignisse, wenn auch vielleicht verdichtet, abzubilden.
Okay, wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass wir in keiner göttlichen Simulation leben und die Welt eine echte Historie hat, dann stellt sich mir eine ganz banale logistische Frage.
Welche?
Woher hatte der Autor von Genesis, traditionell wird ja Moses als Autor angesehen, eigentlich diese hochspezifischen Informationen über den Beginn des Universums? Er war ja logischerweise nicht mit einem Notizblock dabei, als das Licht erschaffen wurde.
Die Frage nach den Quellen und der Überlieferung ist natürlich zentral. Van Noy skizziert in seinen Notizen die verschiedenen traditionellen Wege, wie biblische Texte zustande kamen.
Okay.
Oft geht man von einer direkten göttlichen Offenbarung aus. Wir lesen ja bei den Propheten ständig von Visionen, die sie dokumentieren sollten. Andere biblische Autoren waren im Grunde aber auch investigative Journalisten ihrer Zeit.
Lukas zum Beispiel, oder?
Ganz genau. Lukas schreibt im Prolog seines Evangeliums ganz offen, dass er ältere Quellen geprüft und Augenzeugen minutiös befragt hat, um einen verlässlichen Bericht zu erstellen. Und auch die Autoren der Bücher der Könige referenzieren fortlaufend staatliche Chroniken und Archive.
Aber Genesis 1 hat eben keine Fußnoten. Moses konnte niemanden befragen, der vor Erschaffung der Welt gelebt hat. Und genau diese Tatsache wurde im 19. Jahrhundert zum Zündstoff für ein absolutes historisches Erdbeben.
Oh ja.
Wir springen mal ins Jahr 1875. Der Forscher George Adam Smith sitzt im British Museum in London. Er beugt sich über rund 20 antike mesopotamische Tontafeln, die aus dem Wüstensand des heutigen Irak geborgen wurden.
Ein bahnbrechender Moment.
Er entziffert die Keilschrift und veröffentlicht seine Erkenntnisse dann in der Zeitung Daily Telegraph sowie in einem Buch namens The Chaldean Account of Genesis. Und plötzlich, aus dem buchstäblichen Nichts, hält die Welt einen Text in den Händen, der als das Enuma Elish bekannt wird. Übersetzt als in der Höhe. Eine babylonische Schöpfungsgeschichte.
Das war für das akademische und theologische Establishment jener Zeit ein Schock von wirklich seismischem Ausmaß.
Das kann ich mir vorstellen.
Denn plötzlich lagen kalte, unbestreitbare historische Fakten auf dem Tisch, die eine massive chronologische Diskrepanz offenbarten. Gelehrte datieren die Entstehung des Enuma Elish in die Zeit zwischen 1700 und 2000 vor Christus.
Krass.
Die ältesten physischen Fragmente, die wir haben, stammen aus der Zeit um 1000 vor Christus.
Und Moses, der vermeintliche Autor der Genesis, wann lebte der?
Moses wird historisch, je nach Auslegung des Exodus, grob zwischen 1400 und 1200 vor Christus verortet.
Okay.
Die simple, unerbittliche Mathematik besagt also, die babylonische Geschichte ist dem biblischen Text um Jahrhunderte voraus. Sie ist signifikant älter.
Um das mal in die heutige Zeit zu übersetzen. Das ist nicht einfach nur so, als würden zwei Autoren zufällig ein ähnliches Buch schreiben. Das ist eher so, als würde ein modernes Tech-Unternehmen einen massiven, komplexen Open-Source-Code nehmen, den eine andere Firma Jahrhunderte zuvor geschrieben und etabliert hat.
Mhm. Guter Vergleich.
Sie benennen dann ein paar Variablen um, ändern das Logo und verkaufen das Ganze dann aggressiv als ihre eigene, brandneue, göttlich inspirierte Software, die die Welt verändern soll. Das schreit doch förmlich nach Plagiat.
Und genau dieser Vorwurf des intellektuellen Diebstahls entlud sich dann auch mit voller Wucht. Es war die Geburtsstunde der sogenannten panbabylonischen Schule.
Das war Friedrich Dillitsch, richtig?
Richtig. Dillitsch war eine der zentralsten und umstrittensten Figuren dieser Bewegung. Er war ein deutscher Assyriologe und hielt im Jahr 1902 eine Reihe von Vorlesungen, die als Babel und Bibel berühmt und berüchtigt wurden.
Und er hatte doch auch diesen persönlichen Hintergrund.
Ja, was die Sache psychologisch und akademisch so extrem brisant machte. Sein eigener Vater, Franz Delitzsch, war eine absolute Koryphäe der konservativen, bibeltreuen Theologie. Der Sohn beging also quasi akademischen Vatermord, indem er die Fundamente, auf denen sein Vater sein Lebenswerk aufgebaut hatte, öffentlich einriss.
Delitzschs Thesis war ja wirklich radikal. Er sagte, das gesamte Alte Testament sei im Grunde nur ein intellektueller Abklatsch. Alles sei von der überlegenen, älteren, babylonischen Kultur abgeschrieben.
Genau.
In Vannis Notizen findet sich ein Zitat aus einem späteren Buch von Delitz aus dem Jahr 1920, Die große Täuschung, das über den Gelehrten E.G. Kraling zitiert wird. Und die Sprache, die Delitz dort wählt, die ist nicht mehr nur akademisch kühl, die ist vernichtend.
Sehr emotional, ja.
Er bezeichnet das Alte Testament als ein Wirrwarr aus fehlerhaften und unglaublichen, falschen Darstellungen. Er nennt es ein Labyrinth aus Irreführungen, durchsetzt mit Anachronismen. Und der absolute Tiefschlag, er nennt es wörtlich ein propagandistisches Dokument.
Das ist harter Tobak.
Wie hält man das als Wissenschaftler wie Vannoy eigentlich aus? Man kann diese chronologischen Fakten und die unbestreitbaren Parallelen zwischen den Kulturen ja nicht einfach ignorieren und auf stur schalten.
Niemand, der seriös arbeitet, ignoriert das. Die Parallelen im Vokabular und in der Kosmologie des antiken Nahen Ostens sind ja sehr real. Aber die akademische Reaktion auf Dillitzschs Frontalangriff ist extrem methodisch.
Okay, wie gehen die vor?
Wissenschaftler wie Vannoy sagen, ja, auf den ersten Blick, wenn man nur die Überschriften liest, klingen die Vorwürfe verheerend. Aber wenn man aufhört, nur oberflächliche Ähnlichkeiten zu suchen und stattdessen das Enuma Elish einmal wirklich in seiner ganzen Tiefe dekonstruiert, dann stürzt diese simple Plagiatstheorie wie ein Kartenhaus in sich zusammen.
Also gut, dann tun wir jetzt genau das. Wir nehmen dieses antike Epos auseinander. Was genau passiert, wenn man das Enuma Elish nicht nur als Munition gegen die Bibel nutzt, sondern es mal für sich selbst sprechen lässt?
Hier stützt sich Wannoy ganz massiv auf die akribische Forschungsarbeit von Alexander Heidel. Heidel veröffentlichte das wegweisende Buch der Babylonian Genesis.
Aha.
Er hat sich eben nicht nur die Passagen angesehen, die nach Erschaffung klingen, sondern er hat alle 7 babylonischen Tontafeln des Epos extrem präzise und im Kontext übersetzt und analysiert. Und was hier faszinierend ist, Heidel kommt zu dem unumstößlichen Schluss, dass das Enuma Elish in seiner Kernidentität überhaupt keine Schöpfungsgeschichte ist.
Warte mal, wenn der Text nicht primär erklären will, wie das Universum entstanden ist, worum geht es dann auf den restlichen Tafeln? Was ist der eigentliche Plot?
Der wahre Plot dreht sich fast ausschließlich um eine einzige Figur.
Marduk, okay.
Heidel zeigt minutiös auf, dass sich nur ein winziger, fast nebensächlicher Bruchteil der 7 Tafeln überhaupt mit der Erschaffung des Kosmos befasst. Der gewaltige Großteil des Textes ist eine ausufernde, blutige und detaillierte Beschreibung der Geburt Marduks, seines Aufstiegs, seiner gewaltigen Schlachten gegen Chaosgötter und schließlich seiner Krönung.
Ach krass.
Die Erschaffung der Welt ist im Enuma Elish im Grunde nur ein Nebenprodukt. Eine Kulisse für Marduks Heldentaten.
Marduk, das war doch der lokale Stadtgott von Babylon, oder? Und wenn ich das jetzt in den antiken Kontext setze, in der damaligen Welt war die politische Vormachtstellung einer Stadt untrennbar mit der Macht ihres Gottes verbunden.
Genau.
Wenn eine Stadt eine andere eroberte, bedeutete das in der Denkweise der Menschen damals, dass der Gott der Sieger den Gott der Verlierer besiegt hatte. Das heißt, wenn Babylon die unangefochtene Supermacht sein wollte, brauchten sie eine theologische Rechtfertigung dafür, warum ihr lokaler Stadtgott plötzlich der Chef des gesamten Pantheons sein sollte.
Exakt. Und genau das ist die geniale Pointe von Heidels Untersuchung. Er entlarvt das Dokument als das, was es wirklich ist. Es ist keine philosophische oder kosmologische Untersuchung über die Ursprünge der Welt.
Sondern?
Es ist eine knallharte politische und theologische Apologetik. Es ist eine Verteidigungsschrift, die den Zweck erfüllt, Marduk als den obersten Gott zu legitimieren und damit im selben Atemzug die imperiale Vorherrschaft der Stadt Babylon über alle anderen Städte und Völker für immer zu zementieren.
Also was bedeutet das alles für unseren Vergleich? Das ändert ja die komplette Ausgangslage.
Komplett.
Auch wenn Moses, wie viele Gelehrte annehmen, die babylonischen Mythen kannte, sie zirkulierten ja überall im antiken Nahen Osten, dann hat er sie nicht einfach kopiert. Er hat einen Text geschrieben, dessen Intention fundamental anders ist.
Richtig.
Genesis 1 entmythologisiert die Natur regelrecht. Es gibt dort keine kämpfenden Götter, keine politischen Ränkespiele im Himmel. Es ist der Bericht über einen einzigen Gott, der aus dem Nichts Ordnung schafft. Die Annahme, die Bibel sei nur ein billiges Plagiat, ignoriert völlig, dass das Enuma Elish im Kern politische Herrschaftspropaganda ist, während sich die Genesis als historischer, monotheistischer Ursprungsbericht versteht.
Besser kann man es nicht zusammenfassen.
Das Werkzeug, also die Sprache und Bilder der damaligen Zeit, mag ähnlich sein, aber das Endprodukt könnte unterschiedlicher nicht sein.
Und genau diese präzise Unterscheidung der Absichten ist essentiell für die moderne Textkritik. Die Plagiatsthese greift schlichtweg viel zu kurz, weil sie den kulturellen und politischen Motor hinter den babylonischen Texten komplett ausblendet.
Wahnsinn. Was für eine Reise. Wir sind heute wirklich tief in die Mechanismen der Wahrheitsfindung eingetaucht.
Das stimmt.
Wir haben debattiert, ob hochstrukturierte tektonische Muster in alten Texten bedeuten, dass sie Fiktion sind und warum das weitreichende Konsequenzen für unseren Bezug zur Realität hat? Wir haben diese philosophische Sackgasse der Illusion des Alters erkundet, in der ein Gott eine Welt mit falschen Erinnerungen erschafft.
Und wir haben die archäologischen Ausgrabungen betrachtet.
Genau, wir haben erlebt, wie ein spektakulärer Fund im Britischen Museum erst eine ganze Religion ins Wanken brachte, nur um bei genauerer Betrachtung zu offenbaren, dass antike Politik oft verkleidet als Schöpfungsmythos daherkam.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, dann ist genau das der Grund, warum diese akribische Arbeit an antiken Texten heute noch so extrem relevant ist.
Auf jeden Fall.
Es geht um die Mechanismen, mit denen wir Wahrheit und Realität konstruieren. Wie betrachten wir Quellenmaterial? Das gilt für babylonische Tontafeln ganz genauso wie für die Nachrichten, die heute durch unsere Feeds spülen. Fragen wir nach der wahren Absicht des Autors? Durchschauen wir die historischen Rahmenbedingungen?
Das ist der Kern, ja.
Können wir den Unterschied zwischen einem literarischen Kunstgriff, politischer Propaganda und einem aufrichtigen Bericht erkennen? Diese kritische Lesekompetenz,
Dieses Sezieren von Narrativen ist das wichtigste Werkzeug gegen Desinformation, das wir haben.
Absolut. Und genau deshalb möchte ich dir, der uns auf dieser intellektuellen Expedition jetzt begleitet hat, noch einen finalen, etwas provokanten Gedanken mit auf den Weg geben. Ein Gedanke zum Selbstweiterdenken. Wenn wir jetzt detailliert gesehen haben, dass antike Meisterwerke wie das Enuma Elish im Grunde brillante politische Propaganda waren, clever getarnt als uralter mystischer Ursprungsmythos, nur um die imperiale Macht einer Stadt zu rechtfertigen,
dann fragt man sich unweigerlich,
welche modernen Schöpfungsmythen wir uns eigentlich heute erzählen. Welche Gründungsgeschichten zirkulieren in unseren Nationen, in unseren politischen Parteien oder vielleicht sogar in den großen Tech-Unternehmen, in denen wir arbeiten?
Sehr guter Punkt.
Welche Geschichten wurden uns immer wieder erzählt, einfach nur um unsere aktuellen sozialen Strukturen und Machtverhältnisse zu rechtfertigen, während wir alle kollektiv so tun, als wären es unumstößliche historische Fakten? Denk mal darüber nach, wenn dir das nächste Mal jemand die scheinbar objektive Entstehungsgeschichte einer mächtigen Institution erzählt.